beschlossen wird. Der neue Europameister hat sofort sich in Bewegung gesetzt, aber das werten wir in der Ausschusssitzung am Mittwoch aus. Ich begrüße Sie recht herzlich zur 34. Sitzung des Finanzausschusses, die heute in Form einer Anhörung stattfindet. Und damit würde ich dann auch die heutige Anhörung und die Sitzung eröffnen und begrüße vor allen Dingen Sie, meine Damen, meine Herren, vor allem die Mehrzahl Herren, heute als anwesende Sachverständige. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich Sie nicht alle aus Zeitgründen persönlich begrüße. Die heutige Sitzung findet in vereinbarter hybrider Form statt unter der Präsenz der Mitglieder aus dem Finanzausschuss. Insofern begrüße ich auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzausschuss und in dem Zusammenhang auch Herrn Tarek Abazia, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, der im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der Fraktion Bündnis 90 Grüne heute ebenfalls sicherlich hier mit Fragen einbringen wird. Außerdem herzlich willkommen, meine Damen und Herren, reichlich vertreten heute auf der Tribüne. Und der Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrssteuergesetzes in der Drucksache 21-5688 sowie der Änderungsantrag der Fraktion der AfD in der Ausschussdrucksache 21-7134. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesandt haben, sind diese auch im Vorfeld an die Mitglieder des Ausschusses verteilt worden und sie sind auch auf der Homepage des Finanzausschusses auch bereits eingestellt. Sie werden, wenn Sie nichts dagegen haben, auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Frau Ministerialdirigentin Dr. Anja Kuhn begrüßen, die heute den parlamentarischen Staatssekretär Schrodi vertritt. Und sie hat Verstärkung mitgebracht. Herr Ministerialrat Robert Fritz begleitet sie. Ferner begrüße ich auch die Vertreterinnen und Vertreter, die wie immer sehr interessiert zahlreich zugeschaltet sind. Und damit komme ich auch zum Ablauf der heutigen Anhörung. Wir haben anderthalb Stunden geplant, also bis 15.30 Uhr. Ziel ist es natürlich, dass viele Fragestellungen von den Kolleginnen und Kollegen an Sie gerichtet sind. Daher haben wir uns natürlich auch ein Verfahren gegeben, um das auch schön zu operationalisieren. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richten sich nach der im Bundestag vertretenen Fraktionen und vor allen Dingen nach der Größe. Zu diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl die Fragen als auch die Antworten ergehen. Heißt natürlich, je kürzer die Fragen formuliert, desto mehr Zeit bleibt für Sie als Anzuhörende für die Antwort. Mehrere Sachverständige können auch gefragt werden. Und deshalb bitte ich auch die Kolleginnen und Kollegen darauf zu achten, aber auch Sie vielleicht, wenn es dann 2 Anfragen gibt als Sachverständige, dem entsprechenden zweiten Angefragten auch noch die Zeit irgendwie einzuräumen. Ist nicht ganz einfach, aber wir kriegen das hin. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen wie immer, zu Beginn Ihrer Frage den Sachverständigen zu nennen, an den Sie die Frage richten wollen. Und bitte nennen Sie nicht eine Abkürzung, sondern den vollen Namen, damit wir das im Protokoll gut vermerken können. Die Fraktionen haben ihre Fragesteller schon bei mir gemeldet, sodass ich auch gleich den ersten aufrufe. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine Information. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen, ist auch im Internet im Livestream zu sehen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zum Protokoll noch eine Bemerkung. Zu den Anhörungen wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung natürlich auch aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung, meine Damen und Herren Anzuhörende, auch einverstanden sind. Ich sehe Kopfnicken. Zur Erleichterung der Protokollierung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe ihrer Stellungnahme kurz namentlich aufrufen. Ich darf Sie bitten, die Mikrofone so zu benutzen, dass Sie sie am Ende Ihres Redebeitrages wieder ausschalten. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte Folgendes berücksichtigen. Kurz draufdrücken, kleinen Moment warten, bis sich die Kamera umstellt, damit Sie dann vollständig auch mit Ihrem Redebeitrag auch erfasst sind. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte untersagt sind. Und damit beginnen wir die Anhörung Und für die Unionsfraktion hat der Kollege Dr. Korbach die erste Wortmeldung. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte auch zunächst die Sachverständigen sehr herzlich begrüßen. Danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Expertise hier heute zur Verfügung stellen. Meine erste Frage würde ich gerne richten an Herrn Beisel von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen. Herr Beisel, wie groß ist aktuell der Unterschied bei staatlich verursachten Standardkosten pro Flug bzw. pro Passagier zwischen Deutschland und vergleichbaren europäischen Standorten? Und welchen Beitrag kann die vorgesehene Absenkung der Luftverkehrssteuer leisten, um diese Wettbewerbsnachteile zu reduzieren?
Herr Beisel, Sie haben das Wort, bitte schön.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich antworte gerne auf diese Frage. Ich habe die Stellungnahmen zuvor alle gelesen, war verwundert, dass es tatsächlich hier in diesem Raum Menschen, Personen gibt, die noch einen Zweifel daran haben, wie schädlich für die deutsche Volkswirtschaft, für ihren Bundeshaushalt, für den Luftverkehr diese Steuer in ihren Ausmaßen wirkt. Und die Frage von Herrn Dr. Korbach zielt genau auf des Pudels Kern. Wir werden als Bundesrepublik Deutschland unsere Standorte, die deutschen Flughäfen, jeder Reisende tatsächlich in einem Maß belastet, dass es uns die europäische Wettbewerbsfähigkeit kostet. In einem Vergleich von 10 Jahren sieht man, dass die Bundesrepublik in ihrem Passagierwachstum stagnierte. Das Ausland in Europa, Polen, mit 120% gewachsen ist. Länder wie Österreich, die Schweiz mit 35-25%, Dänemark mit 25%, Frankreich mit 30%. Will heißen, große Wachstumsraten um uns herum im 10-Jahres-Vergleich, Deutschland stagniert. Warum? Weil bei uns die staatlichen Belastungen, zu denen die Luftverkehrssteuer maßgeblichen Anteil hat, im Durchschnitt bei sage und schreibe 4.900 € liegen, mit dem Sie jeden abfliegenden A320 von einem deutschen Flughafen belasten. 4.900 €. Durch die Absenkung der Luftverkehrssteuer wird jeder abgehende Flieger künftig noch mit 4.530 € belastet. 370 € helfen Sie uns abzusenken. Heißt aber, und das ist das Entscheidende, obwohl wir jetzt bei 4.500 € sind, im europäischen Durchschnitt werden die abfliegenden A320-Maschinen nur mit 2.300 € belastet. Wir sind nur bei der Luftverkehrssteuer noch beim Doppelten. Und da sagen dann die Airlines schlicht und ergreifend, wir haben in ganz Europa zwischen 600 Flughäfen die Möglichkeit, uns eine Strecke von A nach B auszusuchen. Da muss kein deutscher Flughafen dabei sein. Wir fliegen von anderen Stationen. Und das führt dazu, dass wir weniger Passagiere haben, die Bundesrepublik Deutschland weniger Steuereinnahmen, dass uns Wirtschaftskraft, aber eben auch Luftverkehr an diesem wichtigen Standort verloren geht. Vielen Dank.
Die Unionsfraktion hätte noch Zeit. Ja, Sie müssen nicht. Hätten. Also ich gehe dann sonst weiter. Okay, zur Fraktion der AfD. Und wer stellt die Frage? Kollege Finger, bitteschön.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Auch von unserer Seite herzlich willkommen hier in Berlin und dass Sie sich die Zeit nehmen, uns zur Verfügung zu stehen mit Ihrer Expertise. Wir sehen ja, dass die Luftverkehrssteuer für den Luftverkehrsstandort Deutschland einen eher negativen Einfluss hat. Wir sehen, dass sich Verkehrsströme von deutschen Flughäfen verschieben auf Flughäfen jenseits der deutschen Grenzen, also Interkonflüge vor allem, wenn dann über andere Flughäfen geroutet, aber weniger über München und Frankfurt zum Beispiel. Und da wäre meine Frage an den Professor Meyer zunächst einmal von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Wie realistisch ist unter Berücksichtigung, wo sehen Sie die wichtigsten Faktoren, die eine tatsächliche Zunahme des Passagieraufkommens in Deutschland fördern könnten? Oder sehen Sie auch Hemmnisfaktoren?
Professor Meyer, Sie haben die Möglichkeit der Antwort. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ja, Preise spielen natürlich eine große Rolle, nicht? Preise, Ticketpreise. Und nach meiner Rechnung, wenn Sie nehmen, 2025 Luftverkehrssteuereinnahmen von 2,1 Milliarden Euro. Davon betroffen waren 84 Millionen Fluggäste. Wenn Sie das einfach dividieren, dann kommen Sie auf einen Ticketsatz von 25 Euro für die Flugverkehrssteuer. Bei einer Preiselastizität, die in verschiedenen wissenschaftlichen Studien belegt ist, von 1,1 bis 1,5, heißt das, dass, wenn Sie die Flugtickets um 1% senken, eine 1,5-fache Steigerung, eine 1,5-prozentige Steigerung des Aufkommens an Flugpassagieren haben. Mit anderen Worten, der Umsatz steigt, wenn Sie entsprechend den Preis senken, überproportional. Wenn der Umsatz jetzt überproportional steigt, heißt das auf Deutsch, dass das Bruttoinlandsprodukt auch steigt. Es gibt Untersuchungen meines Nachbarns, die berechnet haben, dass pro neues Flugzeug, was hier in Deutschland stationiert wird, ein Aufkommen von 75 Millionen Euro pro Jahr stattfindet. Wenn Sie das mal 60 nehmen, sind Sie, ich bin ein bisschen schwach heute Nachmittag, aber ich glaube, das läuft sich dann bei insgesamt 4,5 Milliarden Euro für Deutschland. Die Procter & Gamble-Studie, die allerdings ein bisschen älter ist und ich sage mal eine Auftragsstudie ist, von daher sage ich mal als Wissenschaftler ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, kommt auf ein BIP-Wachstum von 0,17% und beim Potenzialwachstum in Deutschland von erwartungsgemäß 0% ist das zumindest eine gewisse Hausnummer. In absoluten Zahlen errechnen Sie, was bei 6,7 Milliarden Euro mehr an BIP. Sie sagen auch, das sind 26.000 Arbeitsplätze, die geschaffen werden, und zwar nicht natürlich nur in der Luftfahrtbranche direkt, sondern es gibt natürlich auch Zulieferer, Wartungsdienste, Tourismus und so weiter. Also diese reine Kopfrechnung, die ich Ihnen eben brachte, 4,5 Milliarden Euro mehr Ticketeinnahmen durch Flugpassagiere, muss man natürlich ergänzen durch Multiplikatoreffekte in anderen Branchen. Von daher ist auch, und das finde ich ganz interessant, wenn ich als Regierung einen Gesetzentwurf verkaufe, dann verkaufe ich ihn doch möglichst positiv. Wenn Sie überlegen, Sie schreiben in dem Gesetzentwurf, dass Sie mit Mindereinnahmen von 355 Millionen Euro rechnen. Die Ticketabsenkung beträgt 16%. Bezogen auf diese 2,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen sind das 168 Millionen Euro, die zusätzlich in die Kassen kommen würden. Also mit anderen Worten keine Steuermindereinnahmen, sondern Steuermehreinnahmen, ob allerdings wie in der Procter & Gamble Studie halt um diese 8% Mehreinnahmen bei Absenkung wage ich durchaus zu bezweifeln, aber man sollte auf jeden Fall sehen, dass es zu Steuermehreinnahmen kommt. Dankeschön.
Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion und hier hält das Wort der Kollege Vogel.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch von uns als Sozialdemokratie erstmal herzlichen Dank, sowohl für die übersandten Stellungnahmen als auch für Ihre Expertise hier und heute, Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und meine erste Frage an Dr. Mertens an der Stelle, die will ich durchaus mal so ein bisschen allgemeiner formulieren zum Auftakt. Vielleicht könnten Sie aus Ihrer Sicht noch mal die Punkte darstellen, inwiefern sich die Senkung der Luftverkehrssteuer positiv auf den deutschen Luftverkehrsstandort beziehungsweise vielleicht sogar erweitert auf den Standort Deutschland auswirken kann oder wird.
Ja. Herr Dr. Mertens, bitteschön.
Sie haben das vielen Wort. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vogel, sehr geehrte Frau Heselaus, vielen herzlichen Dank für die Einladung, auch im Namen des DLR, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich wollte eigentlich anfänglich was zur Verkehrsentwicklung und zu den Standortkosten im Ländervergleich sagen, aber das hat Herr Beisel schon gemacht, da habe ich nichts hinzuzufügen. Eine Sache vielleicht, die ich noch ergänzen möchte, ist auch, dass sich insbesondere der innerdeutsche Luftverkehr sehr, sehr schwach entwickelt hat. Der liegt ungefähr insgesamt bei 50% des Volumens, was wir vor Corona hatten. Und wenn man sich den dezentralen innerdeutschen Verkehr anschaut, dann sind wir bei minus 70%. Das sind noch mal zwei weitere Merkmale, wie sehr sich die Konnektivität Deutschlands verschlechtert hat in den letzten Jahren nach Corona, wie auch eben das dezentrale Land Deutschlands, unterschiedliche Regionen, der Mittelstand schlechter angebunden sind. Zum Standortkostenvergleich muss ich nicht weiter viel sagen. Wir haben uns aber im DLR, im Auftrag des BMDV, in unserem Standortkostengutachten angeguckt, was denn nun die Erklärungsgründe für diese schwache Verkehrsentwicklung sind. Und da haben wir zwei signifikante, also ökonometrisch, statistisch signifikante Treiber identifiziert. Das ist zum einen die schwache BIP-Entwicklung, die wir in Deutschland haben seit einigen Jahren, und eben die gestiegenen Standortkosten, die jeweils für ungefähr 10% verantwortlich sind. Es gibt eine dicke Lücke, die schwer zu erklären ist ökonometrisch. Da kommen dann Strukturbrüche rein wie Nachfrageänderungen, der Wechsel zur Bahn, zu Videokonferenzen, was besonders den innerdeutschen Verkehr betrifft, was wir in den letzten Jahren eben massiv hatten. Die Tegelschließung habe ich heute Morgen selbst wieder erlebt. Russland und Ukraine, wo wir 5 Millionen Passagiere hin hatten. Das sind alles weitere Gründe, aber die Standortkosten sind ein signifikanter Grund. Wir haben grob abgeschätzt, was diese beabsichtigte Absenkung der Standortkosten bewirken wird. Wenn man ganz grob innereuropäisch vom Ticketpreis von 200 € ausgeht und diese 2,50 € Senkung, das ist ungefähr 1% davon, 1,5%, dann kommen die Preiselastizitäten, die Herr Professor Mayer eben schon erwähnt hat, von -1% bis -1,5%, vielleicht auch ein Tick weniger. Man landet am Ende vielleicht bei einem Verkehrszuwachs von 1% aufgrund dieser Maßnahme, die nun durchgeführt werden soll. Das wird vermutlich empirisch kaum nachweisbar sein und im Rauschen untergehen. Man weiß ja, was sonst zurzeit noch alles so passiert und auf den Luftverkehr einwirkt. Insofern, eine vollständige Abschaffung der Luftverkehrssteuer hätte einen deutlich stärkeren natürlich und signifikanteren Einfluss auf den Verkehr, vielleicht im Korridor 4 bis 8%. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt ergänzen, nämlich, das waren jetzt nachfragebezogene Berechnungen. Also, wie reagiert der Nachfrage auf gesunkene Kosten, wenn die weitergegeben werden über die Ticketpreise? Da gibt es eine Generierung, das ist reine Mathematik. Es gibt aber auch noch die angebotsseitige Dimension, und die ist nicht zu unterschätzen in der Luftfahrtbranche. Airlines sind ja, das wurde eben auch schon, glaube ich, genannt, paneuropäisch mittlerweile. Ja? Selbst die Lufthansa-Gruppe hat verschiedene Hubs. Eine Ryanair kann ihre Flugzeuge frei innerhalb Europas bewegen. Da geht es nicht darum, dass man zwingend Köln mit irgendwas anbinden muss. Man kann die Maschine auch von Riga nach Malaga fliegen lassen. Und das ist ein wichtiger Mechanismus, der oft irgendwie unterschätzt wird. Es ist nicht wie ein Supermarkt, der in Deutschland anbieten muss oder immer schon angeboten hat. Insofern, glaube ich, braucht die Branche auch ein gewisses Signal der Politik, dass es sich langfristig wieder lohnt zu investieren. Und deshalb kann es sein, dass angebotsseitige Faktoren hinzukommen, wenn dieses Vertrauen wieder da ist. Und dann kann durchaus der angebotsseitige Effekt über dem liegen, was der rein nachfrageseitige Effekt, den ich eben skizziert habe, rechnerisch bieten würde.
Vielen Dank. Dann gehen wir weiter in der Reihenfolge. Für Bündnis 90 Grüße der Kollege Al-Wazir. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne zwei Auskunftspersonen befragen. Bitte deshalb um eine kurze Antwort. Die erste Frage geht an Herrn Dr. Lang vom BDL. Der BDL hat ja eine Vorausschau auf das Luftverkehrsangebot, wie er immer macht, auch dieses Mal gemacht, für Mai bis Oktober. Und Sie gehen selbst davon aus, dass das Sitzplatzangebot bei den innerdeutschen Flügen 52% des Vor-Corona-Niveaus erreicht, bei den europäischen Kurz- und Mittelstrecken 98% und bei den Langstrecken 95%. Deshalb die Frage, glauben Sie wirklich, dass die Reduktion um die Hälfte bei den innerdeutschen Flügen an den 2,50 € Erhöhung der Luftverkehrssteuer liegt? Oder haben wir es nicht eher mit einer Verschiebung zu tun, vor allem von Geschäftsreisen durch Online-Meetings, verbesserte Bahnangebote, die Eröffnung der VDE 8 nach München und so weiter und so weiter? Und in welchem Umfang wird denn die Branche die 2,50 € bei den Kurz- und Mittelstrecken bis zu 13 € bei den Langstrecken aus Ihrer Sicht an die Kundinnen und Kunden, das heißt an die Bürgerinnen und Bürger, weitergeben? Direkt dahin. gleich antworten oder soll ich die zweite Frage gleich hinten dran machen?
Wenn Sie denn noch Zeit haben, ja, können Sie die auch noch gleich stellen.
Kurze Frage an Herrn Schreiber noch vom VCD. Kerosin ist ja im Gegensatz zu Benzin, Diesel und übrigens auch Strom bisher steuerfrei. Wie ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen die Subventionierung des Luftverkehrs insgesamt, wenn man das mit anderen Verkehrsträgern vergleicht, und kompensiert denn das die Luftverkehrssteuer bisher?
Dann beginnen wir zunächst mit Professor Lang. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Frage. 50% Inlandsverkehr. Und dann haben wir gehört, die dezentralen, also alle Verbindungen, die nicht Frankfurt oder München bedienen, sind deutlich tiefer. Sie sagten -70%, wir kommen auf über -80%. Das heißt, es findet quasi schon gar kein Inlandsverkehr mehr statt außerhalb von Frankfurt und München. Und das wird auch so weitergehen, weil es überhaupt gar keinen Anreiz gibt, für Airlines innerhalb Deutschlands zu fliegen, weil sie im Grunde in Deutschland eine Doppelbesteuerung haben. Also wenn der Abflugort und der Ankunftsort in Deutschland liegen, zahlen sie zweimal Luftverkehrssteuer. Das ist betriebswirtschaftlich so vernichtend, dass sie, ich mache mal das Beispiel, wenn sie von Berlin nach Düsseldorf früher im Shuttle geflogen sind, 5-mal am Tag, 6-mal am Tag, da fliegen sie lieber von Düsseldorf zu einer europäischen Stadt oder von Berlin zu einer europäischen Stadt, statt zwischen Düsseldorf und Berlin, weil sie woanders eben diese Ticket-Tags nicht haben. Und insofern ist also die Entwicklung hier ganz klar darauf zurückzuführen, dass wir diese Doppelbesteuerung haben. Nirgendwo sonst in Europa ist der Inlandsverkehr so schlecht wie in Deutschland. Im Durchschnitt liegt er bei 95% in Europa. Es hat eben gerade nichts mit dem veränderten Verhalten zu tun, was Videokonferenzen und so angeht, weil unser Verhalten dort nicht anders ist als das aller anderen Europäer, sondern der größte einzelne Punkt, warum es in Deutschland so viel schlechter ist als in jedem anderen EU-Mitgliedstaat, ist die Luftverkehrssteuer.
Dann haben wir noch den Herrn Schreiber als Antwortgeber. Bitte schön, Herr Schreiber.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. In der Kürze der Zeit. Die Luftfahrt wird extrem subventioniert, macht 14 Milliarden Euro aus durch die fehlende Besteuerung von Kerosin, die fehlende Mehrwertsteuer, abgeschwächt durch die Luftverkehrssteuer 2 Milliarden. Dies führt zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. Wenn ich jetzt nach Berlin fahren möchte oder nach Paris von München aus, stellt sich die Frage, Flugzeug oder Zug. Hier ist es so, dass die Ticketpreise künstlich niedrig gehalten werden durch die erheblichen Subventionen, führt dazu, dass oftmals hier das Flugzeug gewählt wird, obwohl der Zug die beste Alternative wäre. Es geht auch anders. Viele Länder reduzieren ihre Kurzstreckenflüge, bauen den Schienenverkehr massiv aus, beispielsweise Frankreich, Japan, China. Das ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Es ist sinnvoll, weil Energie gespart wird. Es reduziert die Abhängigkeiten durch die internationalen Krisen, wie wir momentan sehen. Also ich kann nur appellieren, die Luftverkehrssteuer nicht abzusenken. Eine Distanzklasse 4 einzuführen für die besonders weiten Langstreckenflüge Australien beispielsweise. Und es würden durch die Absenkung der Luftverkehrssteuer auch 350 Millionen Euro pro Jahr fehlen. Also bis 2030 summiert sich das auf 1,5 Milliarden, wo die Länder starke Bedenken haben. Und wir brauchen dieses Geld für die Sanierung unserer Infrastruktur. Danke.
Danke für die Punktlandung. Und für die Unionsfraktion setzt fort die Kollegin Karliczek.
Ja, herzlichen Dank von mir auch, dass Sie heute alle hier sind. Ich würde gerne meine erste Frage an Herrn Leudl vom DRV stellen. Und zwar für die Reisewirtschaft ist das Thema Konnektivität ja eine wichtige Frage. Erwarten Sie, dass sich die Absenkung für die innerdeutschen Verbindungen als Zubringerflüge positiv auswirkt? Und das Zweite, in welchem Umfang wirkt die steuerliche Entlastung voraussichtlich auf die Angebote an die Endkundinnen und Endkunden? Und welche Faktoren beeinflussen oder welche weiteren Faktoren beeinflussen eben auch den Wettbewerb, die Auslastung oder auch die Kostenstruktur der Airlines?
Herr Leute, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich anfangs sagen, dass Urlaubsreisen eine gesellschaftspolitische Relevanz hat und dass unser Anliegen in der Branche ist, Urlaub für jedermann machbar zu machen. Die Branche der Touristik ist sehr margenschwach und steht in einem geprägten Wettbewerbsdruck, der durch die Endpreise gekennzeichnet ist. Infolgedessen ist die Prima Vista Absenkung, die im ersten Moment vielleicht gering erscheint, mit 2,50 Euro in der Kurzstrecke und in der deutschen Verbindung vielleicht klein, aber ein wichtiger, notwendiger Schritt, um weitere Entgeltsenkungen an der Stelle und Luftverkehrssteuerabsenkungen den nächsten Schritt gehen zu lassen. Wie wirkt sich das auf die Preisgestaltung aus? Das ist eine relevante Frage für alle unsere Urlauber. Die Informationen, die mir vorliegen, lauten, dass die Preise, die jetzt gesenkt werden können, in diesem Maße auch dann 1:1 in die Kalkulation einfließen dürften. Und man wird sich sehr wohl überlegen, auch einen attraktiven Endpreis zu haben, um das Gut, das hohe Gut der Urlaubsreise mit Erholung für alle auch wieder finanzierbar zu machen. Auch wenn es erste kleine Schritte sind, somit die Beantwortung, ja, es wird eine Auswirkung haben. Und bei der starken Wettbewerbsdrucksituation wird dies auch zu einem nachfragekleinen Schub kommen.
Frau Kalitschek, Sie haben noch die Frage. Vielen Dank. Ja, dann würde ich gerne noch mal an Herrn Dr. Lang die Frage stellen. Glauben Sie auch, dass es sich um ein Entweder-oder-Problem handelt, was Fliegen oder Bahnfahren angeht, so wie gerade Herr Schreiber das suggeriert hat? Und wir diskutieren ja immer, das hat ja Herr Al-Wazir gerade klar gemacht, dass er sagt, ist das eigentlich ein Nachfrageproblem oder ist das ein Angebotsproblem? Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
Herr Professor Lang, bitte schön.
Vielen Dank. Also wir haben definitiv kein Nachfrageproblem in Deutschland, sondern es ist das Problem liegt auf der Angebotsseite. Wir haben enorm hohe Auslastungen in den Flugzeugen. Ich glaube, das bekommt jeder mit. Normalerweise würde man ab 85% Auslastung einen zusätzlichen Flieger einsetzen. Das macht keine Airline, weil es einfach nicht interessant ist, in Deutschland Flugdienstleistungen zusätzlich anzubieten. So, und deshalb haben wir auf der Angebotsseite das Problem. Wir müssen es für die Airlines attraktiver machen, wieder Deutschland zu bedienen. Dann wird auch die Anbindungsqualität steigen. Was den Inlandsverkehr angeht, das sind nur 10% überhaupt, sondern es geht vor allem für den Wirtschaftsstandort Deutschland um die Europaverkehre. Und die haben dramatisch gelitten. Wir liegen momentan 50 Prozentpunkte hinter dem Durchschnitt Europas, was die Anbindung deutscher Städte an Europa angeht. Und das ist das Problem, was ja auch die Kolleginnen und Kollegen vom DHK beziffern. Die Regionen schmieren ab. Wir haben in Deutschland eine andere Wirtschaftsstruktur als jedes andere Land in Europa. In jedem anderen Land in Europa ist die Hauptstadtregion auch die wirtschaftlich stärkste Region. Bei uns, aufgrund des Föderalismus, haben wir in jedem Bundesland Wirtschaft und Industrie. Das heißt, die regionalen Flughäfen haben bei uns eine viel höhere Bedeutung als in jedem anderen EU-Mitgliedstaat. Und deshalb ist es wichtig für Hamburg, für Düsseldorf, für Berlin, für Köln-Bonn, für Stuttgart auch eine Anbindung zu haben, weil überall dort auch Industrie und Wirtschaft sitzt. Und das wird übersehen, ja, weil das ist wirklich eine einzigartige Wirtschaftsstruktur, die wir haben. Und die bricht momentan zusammen, weil die Airlines, wir haben mal nachgezählt, 60 Flugzeuge aus Deutschland schon abgezogen haben und anderswo in Europa einsetzen. Und damit ist die Anbindung wirklich wichtiger Wirtschaftsregionen wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg deutlich zurückgegangen. Und das merken eben auch die Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort.
Vielen Dank. Dann setzen wir fort mit der Fraktion Die Linke. Kollegin Achewil, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank allen Sachverständigen für die Stellungnahmen bis hierher und im Rahmen dieser Sitzung. Ja, wir als Fraktion Die Linke interessieren uns tatsächlich auch nicht nur für die Belastung, die für Passagiere zum Beispiel anfallen oder auch nicht, sondern auch für die Wettbewerbssituation und haben uns dazu den Gesetzentwurf selbst noch mal angeguckt. In dem steht eben, dass wesentliche Auswirkungen auf den gewerblichen Passagierflugverkehr mit der Rückkehr zu den vor dem 1. Mai 2024 geltenden Steuersätzen nicht zu rechnen sei. Und deswegen meine erste Frage an Frau Schenuit, wie Sie das einordnen, was aus Ihrer Sicht eine geeignete wirtschaftspolitische Maßnahme zur Förderung des Luftverkehrsstandorts Deutschland darstellt und wie sich das Ganze vielleicht auch im Verhältnis zu klimapolitischen Erwägungen begründen lässt.
Frau Schenuit, bitte schön.
Herzlichen Dank, schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung, Herr Vorsitzender, Frau Achewil. Ich muss vorweg vielleicht schieben, ich bin so ein bisschen irritiert. Die Diskussionen sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir haben eine Knappheitslage weltweit, die ist gar nicht deutschlandspezifisch. Und die ist auch, also sie wird langsam, entwickelt sie sich, aber wir kennen alle die Situation im Iran und dort ist keine Lösung in Sicht. Das heißt, diese etwas statische Standortdiskussion, die wir hier führen, die steht unter ziemlich schwierigen Vorzeichen, über die wir gerade gar nicht sprechen und in die eine solche Steuersenkung ja im Zweifelsfall verschärfend hineinwirken würde, wenn sie Nachfrage steigert. So, erstmal der Punkt, was ja aber anscheinend sogar die Bundesregierung selbst gar nicht erwartet. Ich verweise an der Stelle auf die Internationale Energieagentur, die sehr deutlich gemacht hat, dass aufgrund der Situation und ihrer Prognosen dazu sie ganz andere und durchaus ordnungsrechtliche Maßnahmen dringend empfiehlt, was auch andernorts schon stattfindet. So, und jetzt mit der Frage darauf, wie wäre denn eine konstruktive, könnte eine konstruktive wirtschaftspolitische Ausgestaltung aussehen? Also wenn wir, es ist so ein bisschen irritierend, wir haben total hohe Nachfrage und gleichzeitig irgendwie zu wenig Konnektivität. Also was denn nun, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen in Richtung nachhaltiger Luftverkehrsstandort uns entwickeln, dann wäre doch tatsächlich der Punkt, wie kommen wir denn dahin? Es ist ja nicht ohne Grund, dass die aktuellen Preisentwicklungen zum Beispiel die Lufthansa zumindest vom Timing her dazu bewegt haben, nicht nur Strecken außer Betrieb zu nehmen, sondern auch besonders verbrauchsintensive Maschinen. Das ist ein klarer Gewinn in Sachen Nachhaltigkeit pro Personenkilometer. Wenn man jetzt sich entscheiden würde, dass die Herausforderung der Nachhaltigkeit mit einem ausreichenden Flugverkehrsangebot zusammenzuführen, dann könnte man dahingehend zu sagen, wir nehmen die Einnahmen der unveränderten oder vielleicht auch steigenden Luftverkehrssteuer. Wir reden vielleicht auch mal international über die Einführung der Besteuerung von Kerosin und nehmen diese Einnahmen, um der Luftfahrtbranche gezielt zu helfen, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln, über nachhaltige Luftkraftstoffe und Ähnliches upstream, das ist natürlich auch eine Upstream-Frage, überhaupt nachhaltig werden zu können. Klimapolitisch haben wir gleichzeitig die Situation, der bleibt ja nicht stehen, der Klimawandel, wir reden nur weniger drüber und die Effekte davon sehen wir auch und die sehen wir insbesondere auch bei den Schwächeren der Gesellschaft, meistens eben auch den Finanzschwächeren, aber auch den Schwächeren, was die gesundheitliche Situation und Ähnliches betrifft. Flugverkehr ist da eher kontraproduktiv. Das heißt, wir müssen uns schon fragen, was befördern wir denn mit der Absenkung, der potenziellen Absenkung der Luftverkehrssteuer? Fast 40% der Deutschen fliegen gar nicht. Und zwar nicht, weil die alle so öko-bewegt sind, sondern die allermeisten können sich ohnehin nicht leisten. 16 Euro hin oder her. Nur 8% der Bevölkerung fliegen dreimal im Jahr oder häufiger. Und die allermeisten davon dürften Geschäftsreisende sein. Das heißt, im Prinzip geben wir einen Großteil der Steuersenkung an Unternehmen weiter, die eventuell ihre Mitarbeitenden noch auf Geschäftsreisen schicken. Ich würde es tatsächlich auch eher als ein Innovationsmomentum sehen, wenn Menschen sich mehr per Videokonferenz treffen und die Konnektivität dort ist auf jeden Fall erheblich gestiegen. Also an der Stelle wäre unser Petitum ganz klar zu sagen, es gibt hier klare Nachhaltigkeitsimpulse, die man positiv nutzen kann und mit denen man sich auch überhaupt in Richtung der gewünschten Nachhaltigkeit des Luftverkehrs bewegen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir setzen fort mit der Fraktion der AfD, der Kollege Groß.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, sehr geehrte Sachverständige. Meine Frage richtet sich zunächst mal an Herrn Professor Söllner. Wir haben jetzt einiges über die Wirkung dieser Steuer, der Luftverkehrssteuer, gehört. Der Einnahmezweck, der ist ja im Wesentlichen vernachlässigbar angesichts der Größenordnung im Vergleich zu anderen Steuern. Also bleibt ein Lenkungseffekt übrig. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, über eine solche Steuer einen Lenkungseffekt auszuüben, der offensichtlich nicht tragend ist, sondern eher mehr Schäden als Nutzen stiftet? Weil das ökologische Szenario mit dem Wegfall von RCP 8.5 und 3 bis 4 Grad Erwärmung ist ja eigentlich schon anachronistisch und von gestern. Das brauchen wir also uns nicht mehr anzuhören. Und der zweite Teil der Frage geht an Herrn Professor Mayer. Wie würden Sie es einschätzen vom volkswirtschaftlichen Wachstumseffekt, wenn wir auf solche Steuern vor dem Hintergrund einer bestehenden CO2-Bepreisung in der EU, die zwar naturgemäß alle trifft, aber die nationale Besteuerung kommt ja on top. Wie würden Sie die volkswirtschaftlich positiven Effekte sehen, wenn so eine Steuer komplett abgeschafft wird? Vielen Dank.
Herr Professor Söllner, und bevor Sie dran sind, Herr Kollege Groß, hier kann jeder Sachverständige als Sachverständige Meinung alles äußern. Und ich bitte Sie dann, das zu berücksichtigen, worüber wir uns auch im Ausschuss verständigt haben, über Verhaltensregeln.
Danke. Mache ich, Herr Vorsitzender, aber das war auch nur eine allgemeine Äußerung.
Herr Professor Söllner, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Groß. Gehe ich gerne darauf ein. Die Steuer hat auf jeden Fall einen Lenkungseffekt, und zwar einen, der ungewollt ist. Wir haben es ja gerade schon mehrfach gehört. Es wurden nämlich 60 Flugzeuge aus Deutschland weggelenkt in andere europäische Länder. Ob das gewollt ist, weiß ich nicht, wage ich jetzt fast mal zu bezweifeln. Wir sehen auf jeden Fall, dass die negativen Effekte dieser Luftverkehrssteuer im europäischen Vergleich durchaus auch erkannt worden sind. 20 EU-Länder haben überhaupt keine Steuer, 5 haben eine niedrigere, deutlich niedrigere, 2 haben es vor kurzem erst abgeschafft, einzig und allein die Niederlande haben eine höhere Steuer als wir. Und angesichts dessen ist klar, dass der Standortnachteil, den Deutschland hat und auf den ein paar Mal schon hingewiesen wurde, doch ein ganz beträchtliches. Ich möchte auf die Ausführungen von Herrn Beisel noch mal kurz eingehen. Dieses Beispiel vom Abflug aus Deutschland nach Palma de Mallorca. Im Moment ist der staatliche standortkostenbedingte Kostennachteil bei 2.580 Euro pro Flug. Durch die vorgeschlagene Absenkung der Luftverkehrssteuer würde sich nur um 375 Euro pro Flug vermindern. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, muss man sagen. Allerdings, wenn man dieses Zahlenbeispiel noch ein bisschen weiterrechnet, dann stellt man fest, dass bei einer vollkommenen Abschaffung der Luftverkehrssteuer der Standortnachteil sich auf lediglich 250 Euro vermindern würde. Und dann wären die deutschen Fluggesellschaften auch von Deutschland aus, denke ich, wesentlich wettbewerbsfähiger, als sie heute sind, mit den ganzen positiven Auswirkungen auf Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland, die von verschiedener Seite schon genannt worden sind. Deswegen würde ich sagen, dass das Signal, das der Herr Mertens jetzt vermisst und einfordert für den Luftverkehr in Deutschland, dass dieses Signal in einer vollkommenen Abschaffung der Luftverkehrssteuer bestehen sollte und nicht nur in einer marginalen Reduktion. Zur Frage der klimapolitischen Relevanz der Luftverkehrssteuer würde ich auch gerne noch was sagen. Ich fürchte aber, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, und der Kollege Mayer wollte, glaube ich, auch noch, an den war auch noch eine Frage gestellt.
Dann versuchen wir mal, Herr Professor Mayer, bitte.
Also von mir aus würde insbesondere der Lenkungseffekt noch mal hervorgehoben werden sollen, der mit einer Abschaffung der Luftverkehrssteuer stattfindet. Weil wir haben ja den EU-ETS-1-Emissionshandel. Wenn wir den quasi gegenrechnen gegen diese Luftverkehrssteuer, dann haben wir entsprechende Anreize für die Fluggesellschaften, treibstoffarme oder emissionsarme Flugzeuge einzusetzen. Dass wir durch die Luftverkehrssteuer, die ja nicht distanzabhängig genau ist, eine Kerosinsteuer wäre es, die Emissionsabgaben sind es, würde entsprechend dieser Lenkungseffekt stattfinden. Und damit hätten wir auch noch einen weiteren positiven Effekt.
Vielen Dank. Und wir setzen fort mit der Unionsfraktion. Und hier ist noch mal dran Herr Dr. Korbach.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine Frage stellen an Herrn Dr. Thiele von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Herr Dr. Thiele, welche Bedeutung hat die internationale Konnektivität für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes Deutschland, insbesondere für exportorientierte Unternehmen und den Mittelstand? Und zweite Frage hinterher. Wie bewerten Sie die geplante Absenkung der Steuer aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, insbesondere im Hinblick auf Wachstum, Investitionen und auch auf die Standortattraktivität?
Herr Dr. Thiele, bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die deutsche Wirtschaft ist auf gute Anbindung im Luftverkehr zwingend angewiesen. Ein prosperierender, international wettbewerbsfähiger Luftverkehrsstandort mit guter Konnektivität ist für die Unternehmen ein ganz, ganz wichtiger Standortfaktor. Das gilt für international tätige Unternehmen, die für Geschäftsreisen und Luftfracht auf gute Anbindung angewiesen sind. Das gilt auch für den Tourismus, die Tourismus-, Kulturbranche, aber auch für die Messestandorte, die sind auch auf gute Anbindung angewiesen. Aber wir dürfen auch nicht sehen, wir dürfen auch nicht übersehen, dass der Luftverkehr auch für viele kleine und mittelständische Unternehmen von großer Bedeutung ist. Da gibt es ja viele Hidden Champions, Unternehmen, die international tätig sind. Und die sind auf gute Luftverkehrsverbindungen angewiesen. Und in der Tat, also bei einem Geschäftsreisender, der würde sich wahrscheinlich die Luftverkehrssteuer leisten können. Das Problem, was er hat, ist aber, dass durch die Luftverkehrssteuer die Konnektivität abnimmt und die Flüge gar nicht mehr stattfinden. Und das ist das Problem, was sich da ergibt. Und wenn wir nun eine Absenkung oder, was wir für noch sinnvoller hielten, eine völlige Abschaffung der Luftverkehrssteuer hätten, dann würde das den Luftverkehrsstandort in Deutschland im internationalen Wettbewerb in jedem Fall stärken. Das ist einmal gut für den Luftverkehrssektor selbst, aber es ist eben auch gut für viele Unternehmen aus den anderen Branchen, die auf den Luftverkehr angewiesen sind. Und das sind eben die Unternehmen, die international aufgestellt sind und die regelmäßige Dienstreisen zu Geschäftspartnern oder zu ausländischen Standorten machen müssen. Ja, und diese Reisen sind auch nur bedingt durch Videokonferenzen zu ersetzen. Also ich hatte mal von einem Unternehmer gehört, der hat gesagt, er muss in seinen Produktionsbetrieb nach China regelmäßig hinfahren. Wenn er das nicht macht, dann kriegt er da ein ganz großes Problem. Ja, also er muss da auch wirklich mal physisch anwesend sein. Das kann man nicht durch eine Teams-Schalte lösen. Ja, und ich hatte ja schon das Thema Tourismus und Kulturbranche angesprochen. Wenn die Verbindung nach Deutschland schlecht ist, wenn ein Tourist aus meinetwegen aus Zürich überlegt, verbringe ich mal ein Wochenende in Berlin und guckt sich die Verbindung an und dann schaut dann, was gibt es denn für Verbindungen nach Stockholm, nach Kopenhagen oder nach Krakau, dann fliegt er vielleicht woanders hin. Und das sind Einnahmen, die dem Standort Deutschland verloren gehen. Und wir dürfen einen Aspekt auch nicht vergessen, der noch nicht angesprochen wurde, das ist das Thema Luftfracht. Die Luftfracht selbst ist ja nicht von der Luftverkehrssteuer betroffen. Sie kann aber indirekt betroffen sein, wenn nämlich das Flugangebot infolge der Luftverkehrssteuer sinken sollte. Dann verringern sich auch die Bellykapazitäten in den Passagiermaschinen und damit wird dann auch das Thema Luftfracht, dann wird die Luftfracht auch teurer und das ist für die Unternehmen dann ein Problem.
Herr Dr. Korbach, bitte.
Ja, danke schön. Dann darf ich noch eine weitere Frage stellen, Herr Dr. Thiele. Und zwar für die Luftverkehrssteuer, die hohe Luftverkehrssteuer, aus Ihrer Sicht zu tatsächlichen Emissionsminderungen oder eher zu Verlagerungseffekten ins Ausland?
Herr Dr. Ja. Thiele, Sie haben die Möglichkeit der Antwort, bitte.
Vielen Dank. Ja, wir haben ja schon gehört, dass die Recovery Rate nach der Corona-Delle bei deutschen Flughäfen wesentlich schlechter ausfällt als bei den Flughäfen in den anderen europäischen Ländern. Das heißt, es wird nicht weniger geflogen, es wird nur von woanders geflogen. Es wird von anderen Flughäfen geflogen im Ausland und das führt dazu, dass die Emissionen nicht weniger werden, sondern sie werden verlagert und nicht nur die Emissionen werden verlagert, sondern auch die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze. Und die Wirtschaft bejaht Klimaschutz, die Wirtschaft möchte einen klimaneutralen Luftverkehr. Aber der Weg ist nicht die Luftverkehrssteuer, sondern wir müssen den Luftverkehr nicht reduzieren, sondern wir müssen den Luftverkehr klimafreundlich machen. Und die Luftverkehrssteuer, die setzt nur darauf, den Luftverkehr zu vermeiden, was aber nicht im Globalen passieren wird, sondern was nur dazu führen wird, dass der Luftverkehr in Deutschland weniger wird, aber in den Nachbarländern weiter zunehmen wird. Das hilft uns also nicht weiter.
Wir gehen weiter zur SPD-Fraktion und der Kollege Vogel. Bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe eine Frage an Thomas Gehringer vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und wir würden gerne mal so den Blick auf die Menschen richten, also auf die Beschäftigten und die Arbeitsplätze an der Stelle, dass Sie vielleicht aus Ihrer Sicht einmal schildern, gibt es Auswirkungen und wenn ja, welche Auswirkungen hat denn die Luftverkehrssteuersenkung möglicherweise auf den Arbeitsplatzerhalt oder gar den Ausbau? Haben Sie da Feststellungen oder Prognosen? Und vielleicht auch direkt noch als Anschlussfrage, welche weiteren Hinweise, Botschaften, Wünsche, Bedingungen sollten vielleicht an die Luftverkehrssteuersenkung geknüpft werden, damit es tatsächlich auch positive Auswirkungen auch für die Beschäftigten hat?
Herr Gehringer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, sehr geehrte Abgeordnete. Das erste Mal, dass ich in so einem Ausschuss bin, vielleicht etwas rätselhaft, aber es geht los. Also wir als DGB, und ich danke für die Frage, begrüßen erstmal die Absenkung der Luftverkehrssteuer. Wir sehen das als Mutmacher an die Beschäftigten, denn in den letzten Jahren ging es eher, wir haben es von den Vorrednern schon gehört, eher einen schleichenden Abbau. auch der Beschäftigten, also zur Verdichtung an den Flughäfen. Jeder spürt es, man checkt online ein und dann schickt man sein Gepäck selber auch noch auf Reisen, wenn man den Flughafen betritt. Der Bodenverkehrsdienste, alles wird sozusagen effizienter gedacht und gemacht und das hat Auswirkungen auf die Beschäftigten. Wir sind also eher, und Sie haben es auch gehört von den Vorgängern, die Maschinen, die ausgelagert wurden, die Drehkreuze verändern sich, man fliegt woanders heute nach Asien. Es geht sozusagen immer Zulieferer oder Federflüge nach Istanbul oder nach Doha, aber man fliegt eben nicht mehr von Frankfurt los. Und das hat Auswirkungen auf die Beschäftigten. Wir sind eher, sehen in dieser Luftverkehrssteuer eher eine Stabilisierung der Situation, eher ein Mutmacher an die Beschäftigten, sozusagen, weil hier findet Sozialpartnerschaft statt, tarifgebundene Unternehmen. Hier ist Mitbestimmung, soziale Standards hier gesenkt, die hier gesetzt sind, die wir hart oft erkämpfen müssen, das wissen Sie alle. Aber dennoch haben es andere Staaten, die hier rein und rausfliegen und die von der Luftverkehrssteuer nicht betroffen sind, eben gar nicht. Die Drittstaaten, die ja sozusagen auch die Umweltstandards nicht erfüllen und die auch andere Dinge tun, wie Sanktionen umfliegen oder eben auch sozusagen auch über Russland fliegen. Das ist ja ein ganz wichtiger, und da eben auch die Überfluggebühren zahlen an einen Kriegstreiber, der hier auch uns, der die Ukraine angegriffen hat, das muss man alles mitbedenken. Also dieses Angebot, was jetzt herrscht an den Flughäfen, das ist nicht die Corona-Vorjahreszahlen, die wir da erreicht haben, die wunderbar waren, aber es gab dann diese Riesenkrisen, es gab diese Pandemie, es gab den Krieg, es gibt die Sanktionen und das hat alles Auswirkungen auf die Beschäftigten und auf die Beschäftigung. Und in Frankfurt sind eben, weiß ich, 81.000 Menschen direkt beim Flughafen angestellt. Es sind aber noch darüber hinaus viel mehr Menschen angestellt, sodass 125.000 Menschen bei diesem Flughafen leben. Oder auch in Berlin 50.000, oder im Flughafen in München 37.000. Wir wollen, dass hier Flüge stattfinden, ausdrücklich. Natürlich haben mich damals, als ich die Stellungnahme von 2010 einmal gelesen habe, des DGB, wollten wir auch, dass der Flugverkehr in Deutschland ökologischer wird, dekarbonisiert wird. Dass sozusagen, wir dachten vielleicht auch in dieser Luftverkehrssteuer, die da kommende Lenkungswirkung erreicht wird. Aber die sollte nie auf den Rücken der Beschäftigten stattfinden. Und wir wissen jetzt, dass sozusagen ein Abbau stattgefunden hat. Und wir sind froh, dass eine maßvolle Absenkung der Luftverkehrssteuer stattfindet. Denn ich hoffe eigentlich, dass diese sozusagen genutzt wird, um den Luftverkehr nachhaltiger zu machen. Also die Forderung danach, nicht das wegnehmen, sondern eher innovativ zu benutzen und dann endlich Saft zu produzieren. Ja, endlich diese Sustainable Aviation Fuels, die jetzt viel zu teuer sind. Ich habe gelesen, dass die deutsche Produktion von Saft reicht gerade mal aus, einen halben Tag am Frankfurter Flughafen zu betreiben. Und das ist sozusagen eigentlich, wir müssen viel weiterkommen. Wir diskutieren, wie Frau Schinoid gesagt hat, über Dinge, die jetzt im Nahen Osten stattfinden, die Verknappung von Kerosin möglicherweise. Wir sind hier, das beschäftigt unsere Beschäftigten, also unglaublich, weil wir wollen auch den Luftverkehrsstandard bedeutet auch Produktion. Wenn von 2000 Maschinen, die bei Airbus bestellt sind, 1500 nach Asien gehen, dann ist das hier eine Schwächung des Luftverkehrsstandorts. Das ist hier, wo Know-how entwickelt wird, wo hier Maschinenbauer sind, gerade hier in Ludwigsfelde, der ganzen Zulieferer dazu. Das ist also ein unglaublicher, also das ist ein Fortschritt, dieser Luftverkehr, den wir erreicht haben und der auch gerne erhalten wird. Denn wir dürfen die Infrastruktur in Deutschland nicht aufgeben, die Luftverkehrsinfrastruktur, gerade was Konnektivität betrifft, was auch das Wirtschaftswachstum. Und wir sind nur, also ich möchte gerne, dass es umgewidmet wird. Dass, ich finde es auch fatal, dass aus dem Einzelplan 12 jetzt genommen wird. Das hätte eigentlich woanders. Ja. Gut, danke. Dankeschön.
Herr Gehringer, vielen Dank. Und damit gehen wir weiter. Und für die AfD-Fraktion erhält das Wort der Kollege Strauß. Bitte schön.
Ja, danke, Herr Vorsitzender, fürs Wort, meine Damen und Herren. Eigentlich wollte ich die Frage an Herrn Gehringer stellen, aber bei der Antwort, die ich gerade gehört habe, stelle ich lieber die Frage an Herrn Söllner. Und zwar die Arbeitsplatzverluste, die wir haben, seitdem, also nach Corona oder während Corona, sind ja nicht gering im Luftverkehr. Die Frage ist halt, wie hoch wären denn wohl die Kosten, die durch Sozialabgaben gezahlt werden müssen? Also wir wollen auf der einen Seite Steuern erheben, die dann auf der anderen Seite aber zu Mehrkosten im Sozialbereich führen. Durch Arbeitslosengeld, durch Wegfall von Gewerbesteuer und so weiter. Sind Sie der Meinung, dass also die Luftverkehrssteuer eher schadet oder eher nutzt? Also mehr Geld bringt oder weniger Geld bringt?
Herr Professor Söllner, bitte schön.
Also per saldo bin ich der Meinung, dass die Luftverkehrssteuer eher schadet und auch weniger Geld bringt und dass insbesondere auch die Abschaffung der Luftverkehrssteuer vielleicht kurzfristig Einnahmeverluste verursachen würde, aber mittel- und langfristig das überkompensiert würde durch höhere Sozialversicherungsbeiträge einerseits, aber auch durch höhere Körperschaft-, Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen. Herr Kollege Mayer hat diese PwC-Studie schon zitiert, wonach 1 Euro Absenkung Luftverkehrssteuer zu höheren Einnahmen an anderer Stelle um 1,08 Euro führen würde. Also insgesamt, auch wenn man da vielleicht nicht jeden Cent genau dann ausrechnen kann, denke ich, ist die Tendenz eindeutig. Die Abschaffung der Luftverkehrssteuer oder würde auf jeden Fall zu höheren Einnahmen längerfristig führen. Ich meine, wir haben ja auch schon gehört von anderer Stelle, was das bedeutet, allein schon diese 60 Flugzeuge, die da verschwunden sind aus Deutschland. Das wären ja 7.200 Arbeitsplätze und eine Wertschöpfung von 4,2 Milliarden Euro im Jahr. Wenn Sie da die entsprechenden Steuern berechnen, kommen Sie unschwer zu dem Ergebnis, ja, dass die möglichen Steuermehreinnahmen mindestens genauso, wahrscheinlich sogar höher sind als die Einnahmenverluste durch die Abschaffung bzw. Senkung der Luftverkehrssteuer.
Herr Strauß, Sie haben noch die Möglichkeit der weiteren Nachfrage.
Bitte. Ja, also gibt es eigentlich nur eine Empfehlung an die Bundesregierung, die Luftverkehrssteuer sofort abzuschaffen und gar nicht erst nur eine Reduzierung herbeizuführen. Das ist übrigens das, was die AfD fordert, eine komplette Streichung der Luftverkehrssteuer. Denn für mich ist auch klar, wenn man ein System neu starten will oder verbessern will, dann darf man dem nicht noch mehr Steine in den Weg legen, was wir ja eigentlich machen. Wir sehen ja, dass immer mehr Fluggesellschaften unser Land verlassen, dass immer mehr Flüge gestrichen werden. Und Sie haben es richtig gesagt, wir haben keinen Vorteil dadurch, durch diese Steuer, sondern einen klaren Nachteil. Also sollte die Bundesregierung auf jeden Fall unserem Vorschlag zustimmen und die Luftverkehrssteuer komplett streichen.
Ich denke, das habe ich bei meiner letzten Antwort schon angedeutet.
Bitte kein Zwiegespräch. Und ich hatte jetzt keine Fragestellung gehört für Ihnen, Herr Strauß. Oder haben Sie, wollten Sie eine Frage stellen?
Dann frage ich einfach, geben Sie mir recht.
Ja, wen wollen Sie mich fragen oder wen?
Er wollte, glaube ich, mich fragen.
Okay, das habe ich nicht so erfasst. Doch, Professor Söllner, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Herr Söllner, er hat das Mikro ja auch noch an.
Ja, aber ich entteile hier das Wort und Herr Professor Söllner hat jetzt das Wort.
Geben Sie mir recht,
Herr
Söllner. Also die Luftverkehrssteuer ist steuersystematisch nicht zu rechtfertigen, sie ist umweltpolitisch nicht zu rechtfertigen. Sie ist äquivalenztheoretisch nicht zu rechtfertigen. Es gibt keinen Grund für die Beibehaltung der Luftverkehrssteuer und ihre Abschaffung wäre ein deutliches Signal an die Luftfahrtindustrie und für die Luftfahrtbranche in Deutschland und wäre von daher eindeutig zu befürworten aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht der überwiegenden Mehrzahl der hier anwesenden Sachverständigen, wenn ich diese Vermutung mal wagen darf.
Sie haben noch 30 Sekunden, sonst würde ich das Wort an die Unionsfraktion weitergeben. Kollegin Karliczek hat damit das Wort und wir öffnen die nächste Fragerunde.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal eine Frage an Herrn Beisel richten von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. So ist es richtig. Wir reden ja heute eigentlich nur über die Luftverkehrssteuer, aber eigentlich wäre es ja mal ganz spannend, das ganze Bild aufzumachen. Welche weiteren staatlich gesetzten Kostenfaktoren neben der Luftverkehrssteuer wirken derzeit besonders wettbewerbsverzerrend, insbesondere bei Flugsicherung, Luftsicherheit und Gebührenstruktur, damit wir mal so einen Gesamtüberblick kriegen? Und das Zweite vielleicht auch sofort noch dazu, welche konkreten Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht prioritär, um im Grunde den ganzen Bereich wieder ans Laufen zu kriegen?
Herr Beisel, bitteschön.
Ja, klare Frage, klare Antwort. Wir haben in Deutschland tatsächlich einen Hochsteuerstandort, der uns im Wettbewerb benachteiligt. Das Ganze diskutieren wir nicht, weil Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, den Flughäfen, den Airlines einen Gefallen tun wollen, sondern ich glaube, weil Sie als gewählte Abgeordnete auch was für die Bürger, die Menschen in unserem Land machen wollen, die benachteiligt werden, denen einfach Reisen fehlt. Und wenn wir uns mal angucken, was diesen Hochsteuerstandort ausmacht, dann ist es zu über der Hälfte die Luftverkehrssteuer. Zusätzlich kommen in Deutschland noch dazu für das Koordinieren des Luftverkehrs in der Luft die sogenannten Flugsicherungsgebühren und dann all das, was jeder Reisende erlebt, wenn er an einem Flughafen ist, vor dem Abflug, die ganzen Kontrollkosten, die staatlichen Gebühren der Luftsicherheit. Die staatlichen Gebühren der Luftsicherheit sind in ganz vielen Ländern Europas so definiert, so praktiziert, wie es eigentlich auch sachdienlich ist, nämlich als hoheitliche Aufgaben. Der Staat schützt vor dem Unfrieden und investiert in die Sicherheit. Die Flugsicherungsgebühr, die deutsche Flugsicherung, ist eine hundertprozentige Tochter der Bundesrepublik Deutschland. In vielen anderen Ländern sind diese Gebühren sehr, sehr gering. Und wenn wir einfach mal einen Standortkostenvergleich machen, gehen wir mal in eine Region, wo es Deutschland gerade sehr gebeutelt hat, nach Sachsen. Schauen Sie sich den Flughafen Dresden an. Da wird dieser Flughafen, jeder Abfliegende, ich bin wieder bei meinem Beispiel mit der A320, kommen 5.000 Euro Belastung drauf. Wenn Sie rübergehen nach Prag, 160 Kilometer entfernt, haben Sie 600 Euro. Wie soll da eine Airline, die sich ein Catchment Area, so sagen wir dazu, ein Einzugsgebiet anguckt, denn wirtschaftlich auf die Idee kommen, den Flieger nach Dresden zu schicken? Was hier geschieht, ist ein ruinöses Agieren zulasten von Reisenden. Und wenn ich von Reisenden rede, dann reden wir nicht nur von den Menschen, die rausfliegen wollen. Dann reden wir von der Hotellerie, von den deutschen Messegesellschaften. Dann reden wir hier in Berlin von der gesamten Hotellerie, die einfach alle sagen, wir brauchen hier auch die Menschen aus dem Ausland und nicht zuletzt die Geschäftstätigen. Und das alles wird erschwert durch diese drei Kostenblöcke. Und Sie, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Sie haben jetzt die Chance, übermorgen in der zweiten und dritten Lesung hier etwas zu tun, was im wahrsten Sinne etwas ist, um dieses Land ein Stück weit wettbewerbsfähiger zu tun. Und was wünschen wir uns? Wir brauchen in der jetzigen Zeit, wo wir arg gebeutelt sind, auch durch geopolitische Maßnahmen, eine Absenkung, die weitergeht. Danke für das, was Sie getan haben. Gehen Sie einen Schritt weiter. In der aktuell schwierigen Lage brauchen wir eine Halbierung perspektivisch, weg mit der Luftverkehrssteuer. Wir brauchen auch die Wiedereinführung bei der Luftverkehrssteuer der Anrechnung, wenn wir europäischen Emissionshandel zahlen und der Staat generiert dadurch Einnahmen. Wir haben eben schon die Ausführung gehört zur Doppelsteuerbelastung bei innerdeutschem Luftverkehr. Es ist ja nicht so, dass der Reisende, der nicht mehr innerdeutsch fliegt, auf die Deutsche Bahn geht. 2/3 der Reisenden fahren mit dem Auto. Das ist auch nicht die klimapolitisch erwünschte Wirkung. Das kann auch nicht in Ihrem Interesse sein. Am Ende des Tages brauchen wir strukturelle Entlastungen. Jetzt sind wir hier im Finanzausschuss. Wir reden auch mit den Abgeordneten des Innenausschusses. Ingo Vogel ist in beiden Ausschüssen über die Gebühren der Luftsicherheit. Da müssen wir sicherlich auch noch was tun. Jetzt haben wir die Chance, dass Sie uns wirklich helfen, den Reisenden, den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, dass sie wieder Konnektivität bekommen in unserem Land, so wie die Nachfrage sich das wünscht.
Vielen Dank. Und damit sind wir bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Kollege Schmidt erhält das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch drei Fragen. Fangen wir mal mit zwei an den Herrn Schreiber vom Verkehrsclub Deutschland. Sie hatten ja in der ersten Fragerunde, Herr Schreiber, schon ausgeführt, dass wir eine ganz relevante Anzahl an klimaschädlichen Subventionen im Luftverkehr haben. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Privilegien abzubauen, ohne gegen internationale oder europäische Abkommen zu verstoßen? Die zweite Frage, die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer wird ja jetzt auch regelmäßig hier mit der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftverkehrsstandorte begründet. Wie bewerten Sie da die tatsächliche Bedeutung der Luftverkehrssteuer für die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja dann es bei einer Kurzstrecke zum Beispiel um eine Entlastung von 2,50 € pro Ticket geht? Teilen Sie da die Auffassung, die vorhin Herr Leudl präsentiert hat, dass es vielleicht sogar einen Nachfrageschub für Luftverkehr geben könnte? Oder wird das nicht auch angesichts der Kerosinknappheit, die Frau Schenuit zu Recht benannt hat, letztendlich aufgefressen in der Kalkulation?
Herr Schreiber, habe ich nur als Antwortgeber erfasst. Ja?
Vielen Dank für die Frage. Zum einen die Subventionen. Ich habe auf die enorme Subventionierung hingewiesen. Der Einbruch, die Halbierung des innerdeutschen Flugverkehrs ist ja im Grunde genommen kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Wir haben mittlerweile ICE-Sprinter München-Berlin in 4 Stunden. Das heißt, das sollte, ist ja positiv, hat verschiedene Ursachen, ist bereits vorher genannt worden, verstärkt Online-Konferenzen, dann natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage, dann eben bessere Zugverbindungen, eben auch die Möglichkeit, hier von vielen Unternehmen machen hier ganz bewusst Vorgaben für Reisen, zu sagen, okay, Flugzeug soll bei Dienstreisen nur in Ausnahmefällen genommen werden. Und es ist positiv, dass viele Leute sich hier umweltbewusst verhalten und sagen, okay, ich fliege nicht von München nach Frankfurt, sondern ich fahre mit dem Zug. Das ist sehr positiv. Sollten weiter ausbauen. Sie haben selbst jetzt ja mitbekommen, wie die Klimaauswirkungen sind. Erwärmung der Weltmeere, das ist kein Luxusproblem, es ist hier eine essentielle, existenzielle Herausforderung für die Menschheit. Das heißt, wir müssen einfach Klimaschutz ernst nehmen. Nehmen wir Klimaschutz nicht ernst, werden die Küstengebiete vielfach überschwemmt. Das heißt, wir haben auch entsprechend menschliches Elend, Fluchtbewegungen. Wir müssen unbedingt in Sachen Klimaschutz weiter vorangehen. Und wir haben jetzt das Dilemma auch in Deutschland, dass wir zu viele Flughäfen haben. Wir haben sehr viele Flughäfen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Wenn Sie sich das mal anschauen, als Beispiel das Drama Flughafen Kassel. Oder wenn Sie sich schauen, von Münster aus fahren Sie 1,5 Stunden mit dem ICE zum Flughafen Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf hat viel mehr Verbindungen als Flughafen Paderborn oder Münster-Osnabrück. Also insofern sollte man eigentlich das nach vorne schauen, in die Zukunft. Lassen Sie uns nach vorne gehen, lassen Sie uns das positiv machen. Die Luftfahrt muss zukunftsfähig und nachhaltig werden. Wir brauchen ein Hochfahren von SAF. Wir brauchen mehr Geld im Verkehrssektor und keine Absenkung der Luftverkehrssteuer. Danke.
Herr Kollege Schmidt, Sie haben auch die Möglichkeit der weiteren Fragen.
Genau, ich würde noch mal kurz an die Frage zur Wettbewerbsfähigkeit erinnern, auch an Sie, Herr Schreiber, ob Sie das so sehen, dass da quasi wirklich eine Vergünstigung der entsprechenden Tickets vorgenommen werden könnte oder ob das Stichwort Kerosinknappheit und enge Kalkulation dann nicht womöglich komplett aufgefressen würde. Also kommt da realistisch was von der abgesenkten Luftverkehrssteuer bei den Bürgerinnen und Bürgern an?
Herr Schreiber, bitte.
Gut, also ich gehe mal davon aus, dass die 2,50 Euro nicht groß weitergegeben werden, dass das verpufft. Die Fluggesellschaften machen übrigens sehr gute Gewinne. Wenn man sich das anschaut, wie es im Ausland ausschaut, sowohl Paris Charles de Gaulle beispielsweise oder Amsterdam, die knappern auch noch ganz schön an der Corona-Delle. Also es ist mitnichten so. Und andere Länder erhöhen teilweise die Luftverkehrssteuer. Belgien beabsichtigt jetzt eine Erhöhung ab 2027. Niederlande gehen von momentan 29 Euro massiv auf 71 Euro auf. Was die Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, wir haben auch Arbeitsplätze, wir haben auch Wertschöpfung, wir haben auch Tourismus durch gute Zugverbindungen. Es ist also nicht so, dass die Bahn, dass der Schienenverkehr keine Arbeitsplätze oder Wertschöpfung schaffen würde. Was die Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, gehe ich davon aus, dass es anders auch hinbekommt.
Dankeschön. So, als nächstes ist die SPD-Fraktion wieder dran und die Kollegin Heselhaus.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Mertens. Wir haben gerade gehört von Herrn Beisel unter anderem den Menschen, denen fehlt das Reisen. Und es liegt natürlich auch an den Ticketpreisen und inwieweit die Luftverkehrssteuer dann Einfluss drauf hat. Dazu wurde ja ausreichend ausgeführt. Jetzt stellt sich durchaus ein bisschen die Frage, inwieweit trifft das denn beispielsweise auch auf die zu, die First Class fliegen? Haben da die Ticketpreise wirklich noch in diesem Zusammenhang einen ausschlaggebenden Faktor? Ist dort eine Steuersenkung tatsächlich notwendig? Und deswegen die Frage, inwiefern wäre es aus Ihrer Sicht möglich, diese Steuersenkung sozial gerecht zu gestalten, beispielsweise im Hinblick auf eine Differenzierung nach Economy, Business und First Class? Und haben Sie vielleicht Beispiele dafür, wie das geschehen könnte?
Herr Dr. Mertens.
Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Also wir haben bislang heute zu Recht über die Senkung oder bis hin zur Abschaffung der Luftverkehrssteuer gesprochen. Das möchte ich jetzt auch hiermit gar nicht irgendwie ad acta legen mit der Antwort. Es ist aber in der Tat so, dass man auch über die Ausgestaltung der Luftverkehrssteuer sprechen kann. Möglicherweise auch im Hinblick einer größeren sozialen Gerechtigkeit, wenn man dieses Wort in den Mund nehmen möchte. Und da muss es nicht zwingend ein Trade-off zur ökologischen und ökonomischen Perspektive geben. Das möchte ich kurz erläutern. Die Luftverkehrssteuer ist ein interessantes Konstrukt. Die meisten anderen Steuern, die richten sich ja beispielsweise nach dem Einkommen, nach einem Wert, nach einem Umsatz oder nach einem Ressourcenverbrauch. Bei der Luftverkehrssteuer haben wir eine Flatrate. Wir haben drei Steuersätze, die richten sich nach Distanzklassen. Das wurde heute schon mal erwähnt. Und man hätte durchaus die Möglichkeit, eine differenziertere Ausgestaltung der Luftverkehrssteuer vorzunehmen, die beispielsweise dazu führt, dass die ökologische Treffsicherheit steigt. Wir haben zurzeit die gleiche Luftverkehrssteuer für das Ziel New York und für das Ziel LA, obwohl LA wesentlich weiter entfernt ist als New York. Wir haben die gleiche Steuer, meinetwegen von Frankfurt nach Brüssel, wie von Frankfurt nach Athen, obwohl die Distanz, die geflogen wird, höchst unterschiedlich ist. Es gibt auch keine Differenzierung nach Klassen. Für Economy, Business und First, Premium Economy, ist der Steuersatz innerhalb der jeweiligen Distanzklasse immer gleich. Jetzt ist es so, dass insbesondere bei den höheren Klassen Business und First die Zahlungsbereitschaft etwas höher ist und die Preiselastizität tendenziell etwas geringer ist. Insofern hätte ein höherer Steuersatz dort vermutlich einen kleineren Nachfrageeffekt als eine Reduktion des Steuersatzes für die preissensible Economy Class hätte, wo dann Nachfrage generiert würde. Da kann man sicherlich jetzt die Rechenmaschinerie anwerfen, aber von der Tendenz her kann da durchaus mit einem Passagierzuwachs gerechnet werden, einfach durch eine andere Ausgestaltung. Und die haben wir, wenn ich auf den zweiten Teil der Frage antworten darf, beispielsweise in Frankreich und UK. Da ist man immer noch in Distanzbändern, in Distanzklassen, aber man hat einen niedrigeren Steuersatz für die günstigste buchbare Klasse. Ich glaube, in UK ist das irgendwie nach Sitzabstand oder so definiert. Also ich sage mal, Economy Class kann man das pauschal nennen. Und man hat einen höheren Steuersatz für Business, First Class, für alles, was quasi da drüber ist, sodass die Spanne in UK von 8 bis 250 Pfund reicht. In Frankreich von 7 bis 120 Euro und in Deutschland hat man eben bislang 15 Euro bis ungefähr 70 Euro, also eine kleinere Spanne insgesamt. Das ist ein Thema, das man sich auf jeden Fall theoretisch anschauen könnte, wenn politisch erwünscht. Das widerspricht aber nicht dem grundsätzlichen oder der grundsätzlichen Idee einer Steuersenkung oder einer Steuerabschaffung, die hier bereits diskutiert wurde. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich hätte noch einen weiteren Punkt zu einem Thema von vorhin, den ich sehr spannend fand.
Na denn los, Sie haben noch 30 Sekunden.
Es wurde ja vorhin mehrmals oder so ein bisschen die Frage gestellt, kann Deutschland, wenn wir in Deutschland die Luftverkehrssteuer haben, so sinngemäß rettet das die Welt ökologisch? Und hier finde ich es ein Punkt noch sehr, sehr wichtig, der heute nicht zur Sprache kam. Der globale Luftverkehr, da hat Deutschland einen Anteil von 1, 2, 3% dran. Und insgesamt haben wir im Endeffekt die Flugzeug- und die Pilotenverfügbarkeit als massive Treiber global. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, wie viel will Deutschland abhaben von dem Verkehr, der global eh entsteht.
Vielen Dank. Und damit setzen wir fort mit der Unionsfraktion und Dr. Korbach, bitte.
Ja, danke schön. Ich möchte eine Frage oder zwei Fragen an Herrn Dr. Lang richten vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Herr Dr. Lang, wie ordnen Sie das Niveau der deutschen Luftverkehrssteuer im europäischen Vergleich ein und welche Auswirkungen hat es auf Angebot, Preise und Standortentscheidungen Ihrer Mitgliedsunternehmen? Und noch eine Frage hinterher, die mich besonders interessiert. Welche Reaktionen erwarten Sie nach der Absenkung der Steuer bei den Airlines?
Herr Dr. Lang, bitte. Herr Professor Lang, Entschuldigung, bitte.
Vielen Dank. Fange ich mal mit der letzten Frage an. Wir haben ja jetzt schon von den unterschiedlichen Sachverständigen gehört, welche negative Auswirkungen die Luftverkehrssteuer hat. Alleine schon deshalb, weil sie existiert, denn in 20 EU-Mitgliedstaaten gibt es sie nicht. Das heißt, allein ihre schiere Existenz, egal in welcher Höhe, ist eine Wettbewerbsverzerrung. Hinzu kommen die drei Elemente, die auch genannt worden sind, dass wir komplett die Kosten der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen überwälzen auf die Passagiere. Wir überwälzen auch die staatliche, hoheitliche Flugsicherung auf die Passagiere. Und dann haben wir eben noch eine Steuer, die sonst niemand hat. Das in der Kumulation ist einfach eine zu hohe Belastung für den Sektor und deshalb geht, wer gehen kann. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben dem lange zugeschaut, auch als Land, haben gedacht, komm, ein bisschen was geht immer noch. Dann wird immer verniedlichen von, ach komm, diese 2,50 Euro gesprochen. Man muss einfach mal schauen, was bleibt pro Sitz, pro Passagier am Ende eines Fluges übrig. Das ist in Deutschland in der Regel nicht mehr als 4 Euro. Wenn ich davon 2,50 Euro drauf bekomme, dann denke ich schon mal eher darüber nach, ob ich noch mal nach Deutschland fliege. Wenn ich aber, so wie geschehen bei der letzten Erhöhung, um deren Rücknahme es jetzt geht, da reden wir ja ungefähr um über 3 Euro. Da wurde dann auch oft gesagt, komm, die 3 Euro könnt ihr doch verschmerzen. Wenn ich aber nur 4 Euro mache an Gewinn und davon gehen 3 Euro weg, für 1 Euro fliegt keiner. Das heißt, es wird viel zu kurz gedacht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das hat, glaube ich, der Kollege vom DEHK noch mal klargemacht. Wir müssen nicht über Inland streiten, ja? Sondern das Entscheidende ist Europa und international. Wir sind ein Wirtschaftsstandort. Wir sind der größte Industriestandort in Europa. Unsere Unternehmen sind darauf angewiesen, dass man Kunden bedient, die außerhalb Deutschlands leben. Und wenn wir nur produzieren würden in Deutschland für den Hausgebrauch der Deutschen, dann wäre Dienstagmittag Schluss. Das heißt, dass wir Arbeit haben bis Freitag, liegt daran, dass wir exportieren. Und da haben wir eben nicht nur den Bedarf an Geschäftsreisen, sondern wir reden hier auch über Fracht, was sehr stark unterschätzt wird. Der Industriestandort Deutschland, der Export findet bei den wertvollen Gütern über Fracht statt. Ja, das meiste findet auf dem Schiff statt. Aber eine Tonne auf dem Schiff hat einen Wert von unter 10.000 Euro. Eine Tonne Luftfracht hat einen Wert von 150.000 Euro. Und das sind häufig zeitkritische Dinge. Das sind Komponenten, die in ihrem Wert an sich vielleicht gar nicht teuer sind. Aber wenn in einer Produktionsstätte in Malaysia oder in Brasilien ein Bauteil fehlt, dann ruft Ihr Werksleiter von dort aus an und sagt, ich habe ein Problem und das Teil gibt es hier nicht, schickt mir das aus der Zentrale. Ja, und dann geht das per Fracht raus. Und das geht eben unter anderem in den Bauch einer Passagiermaschine raus. Wenn aber dieser Flug nach Brasilien nicht mehr stattfindet, dann muss es eben auf den Frachtflieger und dann wird es eben richtig teuer. So, und vor diesem Hintergrund muss man einfach sagen, diese Steuer ist schädlich. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Jetzt kann man immer sagen, natürlich hat der Staat ein Interesse, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Und das ist ja auch die originäre Geschichte dieser Steuer. Aber die sollte gedeckelt werden bei 1 Milliarde. Und man hat uns damals versprochen, dass die Steuer deshalb kommt, weil wir ja noch nicht Emissionszertifikate zahlen. Und deshalb wurde dieser Absenkungsmechanismus eingeführt. Je mehr ihr an Emissionszertifikaten zahlt, desto eher wird das dann abgezogen von der Steuer, und zwar im kommenden Jahr. Und diesen Mechanismus hat die Ampelkoalition letztes Jahr aufgekündigt. Und wir bitten Sie wirklich eindringlich darum, dass Sie den wieder einsetzen. Denn Sie haben eine Zusage gegeben, dass es die Steuer nur gibt, wenn sie verrechnet wird mit den steigenden Kosten der Emissionszertifikate. Und wenn Sie sich an diese Zusage nicht halten, dann erzeugt das in der Branche natürlich einen enormen Vertrauensverlust. Warum sollte man in den Standort Deutschland noch weiter investieren? Dafür gibt es keinen Grund, wenn Sie den Absenkungsmechanismus nicht wieder einführen.
Vielen Dank. Und wir setzen fort mit dem Beitrag der AfD-Fraktion. Kollege Finger, bitte.
Vielen Dank für das Wort. Die Luftverkehrs
Branche finanziert ja ihre Infrastruktur weitgehend selbst. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu Schiene und Straße, jetzt mal von Subventionen für kleine Regionalflughäfen vielleicht mal abgesehen. Die Luftverkehrsbranche kauft, hatten es gerade auch gehört, ihre Emissionszertifikate natürlich auch. Das heißt, sie bezahlt ja für das CO2, was sie ausstoßen. Jetzt haben wir den Effekt, dass die Luftverkehrssteuer letztlich ja Flüge ins benachbarte Ausland verlagert. Dadurch wird der CO2-Ausstoß insgesamt ja nicht kleiner. Und auf der anderen Seite werden aber hier eben Arbeitsplätze und Wirtschaftsleistungen in Deutschland vernichtet. Und das fehlt. Und daher meine Frage an Professor Meyer von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Halten Sie die von der Bundesregierung vorgeschlagene Senkung der Luftverkehrssteuer auf das Niveau vom Mai 2024 für ausreichend, um die negative Entwicklung zulasten von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Deutschland umzukehren? Oder man muss ja auch sehen, dass der Luftverkehr in Deutschland sich deutlich langsamer erholt seit Ende der Corona-Krise als in den Nachbarstaaten. Oder was wären Ihre Vorschläge und Maßnahmen zu dem Themenkreis? Dankeschön.
Herr Professor Meyer, bitteschön.
Ja, ein erster grundlegender Vorschlag wäre, dass man EU-weit bzw. international harmonisieren würde. Das ist schlecht möglich aufgrund der internationalen Vereinbarungen über Kerosin und auch über Mehrwertsteuer. Allein Deutschland könnte innerstaatlich eine Kerosinsteuer einführen und hat ja auch schon die Mehrwertsteuer auf innerdeutsche Flüge. Mit anderen Worten, das ist keine Lösung, was den Wettbewerbsstandort Deutschland fördern würde. Deswegen ist eine Absenkung oder Abschaffung der Luftverkehrssteuer schon ein guter Weg, weil er, wie schon gesagt, Ticketpreise sinken, mehr Fluggäste, Umsatz steigt, dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen, BIP steigt und letztendlich macht das nicht so groß den Steuereffekt, wie rein rechnerisch diese 16% Absenkung vermuten lassen. Im Augenblick ist aber dieser Gesetzesvorschlag, ich habe es etwas hart formuliert, eine Mogelpackung, weil, es wurde ja auch schon erwähnt, der sogenannte Absenkungsmechanismus ja nicht wieder eingeführt wurde, der 2024 abgeschafft wurde. Der Absenkungsmechanismus ist aber wichtig, weil er die Doppelbesteuerung im Augenblick dann aufheben würde, wenn das gegengerechnet werden würde. Also insofern Wiedereinführung zu dieser zusätzlichen Absenkung der Steuersätze, wie sie vorgeschlagen sind. Eine vierte Sache ist, die Luftverkehrssteuer ist nicht distanzabhängig, was die Emissionen betrifft. Deswegen Abschaffung der Luftverkehrssteuer und Einführung einer verschärften Emissionssteuer beispielsweise, was auch beispielsweise eine Kerosinsteuer sein könnte, weil Kerosin wird ja entsprechend pro Luftkilometer verbraucht und energiesparende Flugzeuge werden dadurch gefördert und entsprechende Technologie. Der Standort Deutschland, Airbus Hamburg und so weiter, hätte einen positiven Effekt. Also von daher auch hier ein Wandel der Luftverkehrssteuer, gegebenenfalls in andere Steuern, die entsprechend Lenkungssteuern sind. Die Luftverkehrssteuer ist keine Lenkungssteuer. Dann Abschaffung der Doppelbesteuerung, wenn man dann die Luftverkehrssteuer schon behält, für innerdeutsche Flüge, weil das ist natürlich ein doppelter Nachteil sozusagen. Dann wurde schon angesprochen, Gruppendifferenzierung. Als Ökonomen oder besser gesagt speziell Volkswirte haben nicht so den Schwerpunkt auf Verteilung oder Umverteilung, sondern auf Effizienz. Und wenn Sie dann überlegen, Preiselastizität der Billigflugtickets ist sehr viel höher als die Preiselastizität bei Geschäftskunden. Mit anderen Worten, Geschäftskunden wollen fliegen. Billigflugpassagiere überlegen sich das, wenn es teurer wird, beziehungsweise fliegen verstärkt, wenn es billig wird. Mit anderen Worten, man müsste die Ticketsteuer entsprechend umwandeln, dass diejenigen, die zahlungsbereit sind, auch entsprechend viel zahlen. Schließlich zur Gegenfinanzierung. Als Volkswirt und als jemand, der Generationengerechtigkeit hochschätzt, halte ich es für ein Unding, dass die Mindereinnahmen über den Investitionshaushalt des Verkehrs abgedeckt werden sollen. Da sollte man entsprechend konsumtiv den Haushalt umwandeln, dass dort entsprechende Einsparungen vorgenommen werden. Dankeschön.
Wir setzen fort mit der Fraktion Die Linke, die Kollegin Ahlin.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nochmal auf den Ursprung der Luftverkehrssteuer kurz zurückkommt. Das ist ja 2010 alles eingeführt worden, und zwar nicht von dieser Seite, sondern von CDU und FDP. Und mich würde vor dem Hintergrund nochmal an Frau Schenuit gerichtet die Fragestellung interessieren. Was hat sich denn seitdem so geändert, dass das, was man 2010 aus ökologischen Erwägungen heraus und zur Kompensation von klimaschädlichen Subventionen eingerichtet hat, jetzt zurückführen sollte? So, wir wissen natürlich von der Corona-Delle, wir wissen von anderen wirtschaftlichen Zusammenhängen, auf die reagiert werden muss. Ich denke auch nicht, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann jetzt über die Luftverkehrssteuer. Ich weiß aber auch nicht, ob die wirtschaftlichen Unwuchten irgendwie behoben werden können durch wiederum Abschaffung der Luftverkehrssteuer. Also ich meine, letztlich haben wir hier mit Zielkonflikten zu tun, die wir vielleicht auch noch ein bisschen intelligenter lösen müssen als nur über die Frage, hoch mit der Luftverkehrssteuer, weg mit ihr und so weiter, sondern wir müssen wahrscheinlich noch an ganz anderen Stellen skalieren. Das ist hier teilweise auch schon angesprochen worden. Und ja, das würde mich auf jeden Fall noch mal interessieren, Frau Schenuit, wie Sie das bewerten würden. Und wenn da noch Zeit ist, würde ich gerne noch mal Herrn Gehringer vom DGB fragen. Sie hatten angesprochen, die Einzelplanfrage finanzwirksam sozusagen, also dass das Ganze nicht in den Einzelplan 12 gehen sollte, sondern in den Produktplan 60. Und da würde ich Sie noch mal nachfragen zu dieser Geschichte, weil Sie da eben nicht ausführen konnten. Das fände ich noch mal gut, wenn das zeitlich reinpasst.
Wir beginnen mit Frau Schenuit, bitte.
Ja, vielen Dank. Große Fragesteller, Frau Wilm. Ich glaube, am Ende des Tages ist die genau richtig und sprengt dann aber vielleicht auch wahrscheinlich die Zuständigkeit dieses Ausschusses alleine. Also ich gebe Ihnen recht, Herr Professor Mayer, natürlich wäre eine europaweite oder vielleicht sogar eine globale Kerosinbesteuerung das lenkungstechnisch wirksamere Instrument. Eine entsprechende Vorschlag für die Novellierung der Energiesteuerrichtlinie hat die Europäische Kommission auch gemacht im Rahmen des Fit for 55-Pakets. Die ist auch hinlänglich verhandelt worden und ruht seitdem sanft in Brüsseler Schubladen aufgrund des Einstimmigkeitsproblems. Also wenn sich Ihre Haushaltskolleginnen und Kollegen in den Fraktionen berufen fühlen, ich glaube, ein wichtiger und einflussreicher Akteur wie Deutschland könnte der Debatte sicher gut tun. Aber das ist am Ende eine akademische Diskussion. Die Luftverkehrssteuer ist ein nationales Instrument, was ein Stück weit ein Workaround ist für das Problem. Und gleichzeitig hat sie an Relevanz natürlich gar nichts verloren. Wir haben seit 2010 eigentlich nur Erkenntnisse hinzugewonnen, dass und warum sie zumindest mit Blick auf die klimapolitischen Aspekte wichtig ist. Wenn aus irgendwelchen Debatten um Extremszenarien beim IPCC irgendjemand ableiten wollte, dass der Klimawandel kein Problem mehr ist, dann empfehle ich eine Verbesserung der Lesekompetenz für wissenschaftliche Methodenbeschreibungen. An der Stelle schließe ich mich auch den Vorrednern an, was zum Beispiel Differenzierung der Steuerungssätze betrifft, auch eine weitere Differenzierung der Streckenklassen genauso wie der Flugklassen würde sozusagen die Lenkungswirkung verbessern können. Und ich möchte noch mal auch auf den Punkt abstellen, den ich vorhin gemacht habe. Also wenn wir über den Wirtschaftsstandort Deutschland sprechen, dann hoffe ich, dass eine Zulieferung und Gestaltung von nachhaltigem Flugverkehr ein Zukunftsthema ist. Und dafür brauchen wir auch eine entsprechende industrielle Entwicklung und auch eine Vorreiterrolle des Flugverkehrs bei uns im Lande. Mit Blick auf die Uhr wäre mein letzter Punkt, Herr Schreiber hat es vorhin angesprochen, Stichwort Konnektivität im Land. Wir haben vor der Pandemie eine Analyse gemacht, also schon vor Corona waren 12 von 14 Regionalflughäfen defizitär, mussten in der Regel von der Landesebene subventioniert werden. Der Kollege hat es vorhin angesprochen. Die Situation hat sich, wir haben es noch nicht wieder neu analysieren können, mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit nicht verbessert. Also auch eine ehrliche Debatte darum mit Blick auf das Zugfernverkehrsnetz, was wir haben und seine hoffentlich bald steigende Qualität. Was ist denn wirklich die Abdeckung, die wir brauchen? Und an welcher Stelle müssen wir uns eben auch die Frage stellen, was ist effizient, ganz volkswirtschaftlich, was wir sozusagen an Knotenpunkten bereitstellen? Und damit gebe ich noch mal weiter an Herrn Geringer.
Ja, leider nicht mehr.
Oh, sorry.
Leider nicht mehr. Aber das können wir ja üben. Beim nächsten Mal. Frau Karliczek für die Unionsfraktion ist die nächste Fragestellerin.
Ja, ich weiß nicht so genau, wer es mir beantworten kann, aber ich würde gern vielleicht Herrn Leudl und Herrn Dr. Thiele zusammen fragen. Und zwar grundsätzlich ist ja der Messestandort Deutschland ein sehr wesentlicher Messestandort. Vielleicht können Sie das ein bisschen mehr ausführen. Und das Zweite, was hier immer wieder aufgekommen ist, ist die Subventionierung des Luftverkehrs im Verhältnis zu anderen Verkehren. Vielleicht können Sie auch da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Wer möchte beginnen? Die Frage richte ich an Sie. Dann Herr Dr. Thiele als Erster. Bitte.
Ja, wir haben uns gerade überlegt, wir teilen das, also die Subventionierung, da würde ich was zu sagen zu den Messestandorten, Herr Leudl dann. Ja, Subventionierung des Luftverkehrs, das ist immer so ein großes Thema. Ich glaube, so einfach wie manche sich das machen, ist es nicht. Wir haben im Luftverkehr mit dem Luftverkehr einen Verkehrsträger, der grundsätzlich seine Kosten deckt. So. Es gibt Ausnahmen, das sind die Regionalflughäfen. Die Regionalflughäfen, die sind allerdings für die Regionen zum Teil sehr, sehr wichtig. Und manchmal sind die Kosten auch dadurch entstanden, dass man eben die Gebäudeinfrastruktur, manches gemacht hat, was vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen, aber es ist halt da. Und diese Infrastruktur wird aber auch von den Unternehmen vor Ort benötigt. Die Schiene, die ja auch heute mehrfach genannt wurde, als Alternative wird ja auch subventioniert. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Also wir stecken über den Bundesverkehrswegeplan, wir stecken über die Mittel des Bundes sehr viel in die Schiene rein. Das ist auch richtig so. Das unterstützen wir ausdrücklich. Und die Deutsche Bahn und die Wettbewerber sind auch alle Mitglied in einer IHK. Insofern haben wir da überhaupt nichts dagegen. Wir müssen jeden Verkehrsträger nach seinen Möglichkeiten nutzen. Nur der Luftverkehr und der Schienenverkehr, die haben gewisse Schnittstellen, aber es gibt auch bestimmte Bereiche, da ist die Schiene besser, das ist die Kurzstrecke. Und bei bestimmten Verbindungen wird es mit dem Luftverkehr einfach schwierig. Also ich sage mal, Lissabon-Berlin auf der Schiene schwierig. Selbst ich bin jetzt kürzlich mal von Saarbrücken nach Berlin gefahren. Das ist halt auch schwierig, das ist auch eine Tagestour. So, und das heißt, natürlich muss man die Schiene weiter ertüchtigen. Natürlich kann man über Neubaustrecken die Schiene stärken. Aber da brauchen wir erstens sehr lange und zweitens für alle Verbindungen. Und ab einer bestimmten Streckenlänge wird es einfach nicht funktionieren. Und deshalb werden wir dafür auf den Luftverkehr nicht verzichten können. Und deshalb ist diese Diskussion um Subventionen immer eine schwierige Sache. Ich glaube, jeder Verkehrsträger hat da so seine Leichen im Keller, weil jeder braucht auch manchmal Unterstützung durch den Staat. Der Luftverkehr trägt aber im Wesentlichen seine Kosten. Und das sollte man einfach noch mal betonen. Und wenn man jetzt Lenkungswirkung noch mal thematisieren will, das kann natürlich auch ein Ansatz sein. Aber dann müssen wir sagen, wir wollen doch nicht Luftverkehr vermeiden, sondern wir wollen Emissionen vermeiden. Wir wollen doch nicht den Leuten das Fliegen verbieten, sondern wir wollen vermeiden, dass dadurch klimaschädliches CO2 emittiert wird. Und deshalb ist nicht die Luftverkehrssteuer der richtige Weg, sondern wir müssen den Luftverkehr klimaneutral machen.
Herr Leudl. Ja, zum Thema Messestandort Deutschland. Deutschland steht hier auch im internationalen Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern. Und Deutschland ist eigentlich der Messestandort Europas. Infolgedessen war in den letzten Jahren aber stark gebeutelt. Infolgedessen ist es unabdingbar, dass hier mehr Attraktivität wieder in den Messestandort Deutschland kommt. Hier mag die Absenkung, bin ich fest davon überzeugt, der Luftverkehrssteuer ebenfalls ein erster Weg sein, mehr Attraktivität für den Messestandort Deutschland zu generieren und infolgedessen auch hier internationalen Wettbewerb zu unseren Gunsten auswirken zu lassen. Das ist eingebunden in einem ganzen Bündel an Absenkungsmaßnahmen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir auch die Mehrwertsteuer auf das Gastrothema in diesem Jahr umgesetzt haben. Danke an die Bundesregierung an der Stelle, dass ebenfalls für den Standort Deutschland ganz wesentlich ist und somit auch für den Messestandort.
Dann gehen wir zur letzten Fragestellerin, die Kollegin Heselhaus für die SPD-Fraktion, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage für den Herrn Geringer. Und Sie hatten ja eben schon dargelegt, wie es sich, ich sag mal, für die Beschäftigten ausgewirkt hat, auch in den letzten Jahren, dass ein Stellenabbau stattgefunden hat und was, ich sag mal, die Senkung der Luftverkehrssteuer bedeuten würde, dass es zumindest ein positives Signal wäre. Und wir haben auch schon von anderen gehört, welche weiteren Maßnahmen denkbar wären. Insofern würde mich da jetzt Ihre Meinung auch interessieren, gerade mit Blick auf die Beschäftigten. Welche weiteren Maßnahmen hielten Sie für sinnvoll? Danke.
Herr Gehringer, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich habe es ja schon auch ausgeführt und ich meine Maßnahmen, die ich mir gern vorgestellt hätte oder die Forderung, die wir daran immer knüpfen, ist natürlich, dass wir auch hoffen, dass die Luftverkehrssteuer dazu beiträgt, dass wirklich mehr wieder hierher geflogen wird, dass die Städtereisen steigen, dass die Hotellerie davon profitiert, dass die Messen funktionieren, dass da freuen sich die Beschäftigten, dass es die ganzen unserer Mitgliedsgewerkschaften von NGG bis Verdi, die also von in Hotel bis Messe arbeiten oder auch, auch auf den Flughäfen natürlich. Aber unsere ganz große Forderung war eben, dass wir weiter nachhaltig im Luftverkehr organisieren in Deutschland, dass, wie Frau Schenoy sagt, dass es Vorbildcharakter hat. Dass es also daran nicht, dass wir daran festhalten, weiterzukommen, als wir sozusagen, wir müssen dekarbonisieren, wir dürfen uns aber auch nicht in andere Dinge, dass plötzlich diese synthetischen Kraftstoffe für andere Dinge benutzt werden. Das ist also nicht sozusagen, dass wir in die Gebäudeheizung gehen und auch nicht in die motorisierten Individualverkehre, sondern dass es hierhin geht, in Schiffsverkehr und in den Luftverkehr, dass hier weiter investiert wird, dass wir dekarbonisieren den Luftverkehr, dass wir den Standort hier endlich dahin kriegen, dass sowohl die Flughafenbetreiber zufrieden sind, als auch die Airlines und auch die Umweltverbände. Ja, dass wir das nicht stehen bleiben. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass die Flugscham endlich überwunden wird, die sich kulturell aus guten Gründen auch entwickelt hat hier in Deutschland. Und die Proteste sollten nicht umsonst gewesen sein in der jungen Generation. Wir müssen jetzt dazu kommen, dass die weiterentwickelt werden. Und da würde ich ganz, also ich habe das nochmal gelesen, die Stellungnahme von 2010, und da war das alles sehr mit großen Bauchschmerzen, dass man da zustimmt dieser Luftverkehrssteuer, dass man die als Lenkungswirkung sieht, aber sie hat sich eigentlich meines Erachtens schon überholt. Sie sollte jetzt benutzt werden, nicht um Lenkungssteuern, dass weniger geflogen wird, sondern dass besser, nachhaltiger und qualitativer geflogen wird. Und wir wollen Sozialstandards hier erhalten. Wir sind sehr froh darüber, wie wir mit unseren Sozialpartnern auskommen. Es gibt manchmal harte Auseinandersetzungen und man merkt es bei Streiks und sonst was, aber wir kommen immer wieder zusammen. Es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man in ein Flugzeug aus diktatorischen Staaten kommt, die gar keine Arbeitsrechte haben oder Sozialrechte oder sonst was. Wir sind sehr froh darüber, über die Situation, dass wir, wie sie jetzt noch ist, und die soll erhalten bleiben. Und deswegen Nachhaltigkeit, Sozialstandards retten und Luftverkehr organisieren hier. Und deswegen auch Absenkung der Luftverkehrssteuer ist einen guten ersten Schritt in die richtige Richtung. Danke.
Damit wären wir am Ende der Anhörung. Frau Schenowit, meine Herren, vielen Dank, dass Sie uns als Ausschuss nicht nur zur Verfügung standen heute mit Ihren Ausführungen, sondern auch für die, gebe zu, auch neue Perspektiven, die ich im Zusammenhang mit der Beratung des Gesetzentwurfs, der jetzt im Parlament liegt, nicht mehr bei der Bundesregierung, sondern im Parlament, sicherlich auf die eine oder andere Weise Berücksichtigung finde. Insofern vielen Dank nochmal und kommen Sie gut heim. Meine lieben Kolleginnen, vielen Dank für Ihr Zutun und damit beende ich die heutige Anhörung.